Audio Now.
Ich glaube, die Welt, in der wir heute leben, braucht einen guten Mix aus allen. Und wir sollten uns für die Zeit, wo vielleicht der digitale Stecker mal gezogen wird, immer eine Fallback-Position halten und nicht nur aufs Digitale vertrauen. Es wird ja gerade sehr hoch gelobt, aber ich glaube, ein gewisser kritischer Geist sollte in uns bleiben, auch die physische Welt nicht aufzugeben.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von So Tech Deutschland.
Wir fragen in unserem Podcast, ob Deutschland im Tech-Bereich wirklich so schlecht ist, wie es häufig gesagt oder behauptet wird. Mein Name ist Andreas Laukert.
Und ich bin Frauke Holzmeier. sotechdeutschland@ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und heute begrüßen wir Ralf Winterger, CEO von Giesecke und Devrient. Hallo, Herr Winterger. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
Ja, hallo, Frau Holzmeier. Sehr geehrter Herr Laukert. Schön, dass wir miteinander sprechen können.
Sie sind bereits seit 1998 in dem Unternehmen, haben dort viele Führungspositionen bekleidet, seit 2016 dann CEO, machen aber noch eine ganze Menge andere Sachen. Zum Beispiel sind Sie im Präsidium von Bitkom, also dem Digitalverband, den wir in Deutschland haben. Sie sind im Vorsitz der Nordafrika-Mittelost-Initiative, im Beirat des Cyber-Defense-Instituts der Bundeswehr. Und natürlich haben Sie auch mal studiert, BWL-Masterabschluss im Fachgebiet Management, Philosophie, Politik und Wirtschaft, meine Güte, eine ganze Menge. Und nebenbei machen Sie auch noch Karate.
Ja, und nicht jeder kennt unbedingt Giesecke und Devrient, schätze ich mal. Aber wir können hier mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass jeder schon mal ein Produkt der Firma in der Hand gehalten hat. Denn bis heute hat das Unternehmen, ich habe es gerade auf der Webseite nachgeschlagen, rund 135 Milliarden Banknoten gedruckt, weltweit natürlich.
Genau, da ist ja schon eine ganze Menge. Also wir hören schon, es geht heute ums liebe Geld, aber Sie stellen ja nicht nur Geld her, sondern auch die entsprechenden Technologien zum Thema Sicherheit und Co. Aber ganz am Anfang würde ich mal gerne von Ihnen wissen, was bedeutet denn Geld für Sie?
Geld für mich? Ja, also wenn wir es in ganz klassischem Sinne sehen, ist natürlich Geld gedruckte Freiheit, aber das kommt nicht von mir, sondern von Dostojewski, der das mal zitiert hat, denn Geld ermöglicht eigentlich das Leben zu führen, was wir heute haben. Und es ist natürlich besonders wichtig und ganz persönlich habe ich natürlich durch meine Aufgabe im Unternehmen bei Giesecke und Devrient einen ganz besonderen Bezug dazu, denn wir stellen Geld her.
Okay, Und nicht nur das, vielleicht können Sie in wenigen Sätzen sagen, was Ihr Unternehmen alles so in Sachen Geld und das ganze Umfeld macht?
Ja, ganz ursprünglich war das Unternehmen tatsächlich mal auf Geld spezialisiert. Da kommt das Unternehmen auch her. Vor 170 Jahren in Leipzig gegründet, also nicht unbedingt ein Startup in dem Sinne. Mhm. Und das ist ein Geschäft, das wir heute noch betreiben, das Herstellen von Geld für die verschiedenen Nationalbanken weltweit. Aber wir haben ganz, ganz viele andere Produkte, die Sie wahrscheinlich auch heute alle jeden Tag benutzen. Wir stellen elektronische Bezahlsysteme her, also Kreditkarten, die entsprechenden Dienstleistungen dazu, die ja alle in hochsicherem Umfeld stattfinden müssen. Wir stellen sicher, dass ein Smartphone mit einer Uhr, mit einem Tablet kommunizieren kann. Also das sogenannte eSIM-System kommt nicht aus dem Silicon Valley, sondern das kommt aus dem Münchner Umfeld. Wir haben es entwickelt für die großen Tech-Firmen und deswegen sind solche Technologien heute in der Anwendung möglich. Aber wir stellen auch für Länder wie Bangladesch komplette Infrastrukturen her für deren nationale Ausweissysteme, für die Grenzkontrolle mit biometrischen Verfahren, mit Chip-Technologie, mit Sicherheitstechnologien. Und letztes Thema, und da sind wir noch gar nicht so lange drin, da sind wir fast ein Startup. Wir sichern fast alle wichtigen Unterlagen der Bundesregierung ab. Also wenn unsere Bundeskanzlerin ein sicheres Dokument von Deutschland an die Botschaft nach Indien verschickt, stellt unsere Kryptotechnologie sicher, dass keiner mitlesen kann. Das machen wir bei Giesecke und Devrient.
Oh, das ist ja eine ganze Menge. Und seit Corona können Sie sich vor Anfragen noch weniger retten als vorher oder noch mehr retten. Warum ist es denn richtig? Also Sie haben einen richtigen Run derzeit, nehme ich mal an.
Ja, also Corona gibt uns schon ganz schöne Kopfschmerzen auf, aber Sie haben an einigen Punkten recht. Was ein bisschen vielleicht nicht ganz intuitiv ist, dass Bargeld in dieser Krise so nachgefragt ist wie in fast jeder Krise. In der Finanzkrise haben wir einen erheblichen Schub an Nachfrage von Banknoten erhalten und so auch wieder in dieser Krise. Das liegt an ganz einfachen Punkten. Die Geschäftsbanken wussten gar nicht, wie die Menschen reagieren und haben daher viel mehr Bargeld bei den Zentralbanken bestellt, die dann wiederum bei uns bestellt haben, um es dann weiterzugeben. Und das geschieht ja nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern. Und natürlich, wenn viele Unternehmen, aber auch Behörden ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schicken, dann braucht man sichere Vorrichtungen, mit denen man die Arbeit verrichten kann. Wir stellen solche Crypto-Workstations her und die sind natürlich ganz besonders nachgefragt. Aber es gibt auch einen Gegenpol. Wenn große Tech-Firmen 10%, 15%, 20% weniger Handsets verkaufen an Smartphones, dann merken wir das natürlich auch. Also nicht jeder Bereich läuft gleich gut.
Jetzt sagen Sie, Sie machen für viele Länder viele Sachen. Also Bangladesch hatten Sie ja gesagt, ich habe gelesen, glaube ich, für 145 Notenbanken machen Sie Geschäft. Wenn Sie jetzt mal kurz durchgehen und wir reden ja über digitale Ausweise und was nicht alles, wo würden Sie sagen, welches Land ist in der Beziehung am weitesten? Also können Sie ein Land sagen, da ist quasi alles digital und da läuft es wie am Schnürchen?
Ja, also vielleicht darf ich mit einem Thema vorab, bevor der Antwort, ein bisschen klarstellen, wo meine Sichtweise liegt. Und zwar, es wird immer gesprochen, das eine ersetzt das andere. Das ist in der Realität gar nicht so. Das Bargeld verschwindet nicht, die elektronischen Bezahlkarten verschwinden nicht. Es ergänzt sich sozusagen. Es gibt das Bargeld und das elektronische Bezahlen und es gibt immer mehr Möglichkeiten, im Internet zu bezahlen. Mhm. Und wir sind hier in Deutschland gar nicht so schlecht, wie wir immer meinen, denn wir haben ein hervorragendes System für das Bargeld. Wir haben eine wirklich sehr, sehr gute Infrastruktur für das elektronische Bezahlen. Wir haben Geldausgabeautomaten. Jeder kann heute sehr, sehr sicher, das ist ja auch wichtig, bezahlen, auch im Internet. Und wir haben immer mehr digitale Bezahlformen zur Verfügung. Jüngst haben ja auch wieder einige Firmen angekündigt, dass sie große Digitalbezahlschemata nach Deutschland bringen. Fortgeschritten sind aber meistens kleinere Länder. Wenn Sie sich Länder anschauen wie Singapur oder Sie hören oft in Europa Lettland, die baltischen Staaten, das sind Länder, die etwas kleiner sind, die nicht so eine große Bürokratie haben und von daher in der Umsetzung sehr, sehr viel schneller bei der Anwendung digitaler Technologien sind und daraus dann die Effizienzvorteile auch schöpfen können. Aber auch dort, es gibt immer alles nebeneinander. Das eine hat nicht das andere ersetzt.
Wenn wir auf Deutschland oder Europa schauen, dazu hatten Sie auch jetzt Stellung bezogen, ist der digitale Euro. Wenn wir jetzt schon mal auf die Schnelle einen Ritt über alle Themen machen, dann steigen wir gleich tiefer ein. Aber der digitale Euro, vielleicht können Sie einfach nochmal erklären, warum ist der wichtig, damit wir das einfach mal nochmal klar machen.
Ja. Ui, das ist eine gar nicht so leichte Frage, muss ich sagen. Man muss jetzt überlegen, wie ich beginne. Vielleicht beginne ich einfach mal, was ist eigentlich Geld überhaupt, bevor wir zu bar oder digital kommen. Geld ist für uns alle ja heute eine Art Tauschmittel. Wir können mit Geld bezahlen und erhalten dafür eine Ware. Geld ist aber noch mehr. Geld ist immer eine Rechnungseinheit. Also ein Euro ist ein Euro und wir können dagegen messen, was wir dafür bekommen. Und gleichzeitig, und so war das in früheren Jahren natürlich ganz besonders wichtig, ist auch eine Wertanlage. Und offizielles Geld hat noch zwei weitere Attribute. Es ist nämlich einmal gesetzlich legitimiert und es ist von der Zentralbank gestützt. Und wenn wir mal einen kurzen Schwenker machen in die sogenannten Cryptocurrencies. Cryptocurrencies haben alle diese Einheiten nicht wirklich erfüllt. Zum einen hat keine Cryptocurrency, auch nicht der Bitcoin, bislang Eigenständigkeit erreicht, dass es eine eigene Rechnungseinheit ist. Es sucht immer den Dollar oder den Euro als Referenzeinheit. Der zweite Punkt ist, man kann ja kaum damit tauschen. Wo geht man denn mit dem Bitcoin bezahlen? Das gibt es fast nirgendwo, außer in den schlechten Geschichten, die man dann hört, dass irgendwo im Darknet damit bezahlt wird. Das ist natürlich nicht gerade sehr vorbildlich für eine Währung. Und als Wertanlage kann man sagen, ja, Cryptocurrencies dienen als Wertanlage, aber sehr spekulativ. Also zum Bezahlen eignet sich nicht wirklich und es hat sich auch nicht wirklich in dem Bezahlwesen durchgesetzt. So, warum brauchen wir überhaupt eine digitale Währung in Europa? Es wird ja viel diskutiert darüber. Zum einen glaube ich, dass es eine Frage der Wettbewerbsfähigkeit ist. Europa darf an diesem Punkt nicht zurückfallen und sollte eine Spitzenstellung bei digitalen Technologien einnehmen, so auch beim digitalen Euro. Heute liegt Europa aber zurück, obwohl wir Technologien in Europa haben, die einen digitalen Euro herstellen könnten. Wir besitzen die hier in Europa. Warum braucht man den? Weil es Kritikpunkte am Bezahlsystem gibt. Einmal, und man muss immer wieder von Deutschland abstrahieren, wir leben hier in einem sehr guten Umfeld. Weltweit haben 3 bis 4 Milliarden Menschen kein Bankkonto. Und das Bankkonto ist immer wieder eine Hürde im Zugang. Es gibt mittlerweile viel, viel mehr Menschen, die ein Smartphone haben, aber immer noch viele Menschen, die kein Bankkonto haben. Somit könnte man über ein Smartphone auch Leuten, die kein Bankkonto haben, Zugang zum Geldsystem erlauben und nicht nur dem Baren, sondern auch dem Digitalen. Der zweite Punkt ist die Sicherheit. Es gibt heute gravierende Sicherheitslücken beim digitalen Bezahlen, eben weil es so viele Medienbrüche gibt. Es entsteht ja ein riesengroßes IT-System mit unterschiedlichen Playern, die alle sicher abgestimmt werden müssen. Und ein digitales Geldsystem könnte hier eine einfache Lösung ohne Medienbruch darstellen. Wäre ein zweiter Grund, warum das helfen würde, auch in Deutschland, auch in Europa. Und der dritte Kritikpunkt ist die Geschwindigkeit, gerade bei internationalen Überweisungen. Es dauert lange, es hat viele Medienbrüche, es kostet viel. Und ein digitales Bargeld kann alle diese Themen gut angehen und dafür neue Lösungen schaffen und eine weitere Innovation im internationalen Bezahlsystem darstellen. Und genau deswegen sollte Europa drin sein und nicht draußen sein.
Wir haben das jetzt alles mitgeschrieben und schicken es Frau Lagarde und dann
klappt das. Ja, ich glaube, die stimmt mir zu.
Da sind bei dem Thema, ich hatte es eigentlich ganz nach hinten verfrachtet, die haben ja auch begrüßt, dass Frau Lagarde das vorantreiben will. Auf der anderen Seite ist der Bundesbankchef Herr Weidmann, der dagegen ist. Also, oder anders gefragt, vielleicht so umgefragt, wozu braucht Giesecke und Devrient den digitalen Euro? Welchen Vorteil verbinden Sie damit?
Also ich weiß gar nicht, ob Herr Weidmann das ablehnt oder auch nicht, aber ich kann ihn ja auch nicht zitieren. Ich glaube, Herr Weidmann möchte, dass bevor man so etwas macht, dass das gut untersucht ist. Und da muss ich sagen, stimme ich ihm 100% zu. Bevor man einen digitalen Euro einführt, muss man überlegen, welchen Einfluss hat das auf das Geschäftsbankensystem, denn Geschäftsbanken brauchen wir ja auch noch. Aber das ist nur ein Kommentar zu Ihrer Frage. Die eigentliche Frage war ja, was Giesecke und Devrient davon hat. Wir entwickeln gerade Technologien, die quasi das digitale Bargeld technologisch darstellen können. Wir haben also Patente und Verfahren entwickelt, einen Algorithmus entwickelt, mit dem man ein digitales Bargeld herstellen kann und auch in den Umlauf bringen kann. Also das müssen Sie sich praktisch so vorstellen, dass wir die Vorrichtungen haben, quasi eine digitale Geldfabrik zu bauen, um dann den Zentralbanken, mit denen wir kooperieren und zusammenarbeiten, das dann in den Umlauf zu bringen. Das muss ja alles sicher sein. Und wir können das, weil wir natürlich ganz, ganz lange Erfahrung mit Zentralbanken haben. Wir machen ja fast 170 Jahre Geschäft mit Zentralbanken, mit den Währungen. Gleichzeitig aber die Kryptotechnologien auch beherrschen über das elektronische, digitale Bezahlen, aber auch die Absicherung für die Bundesbehörden. Und aus diesen Technologien zusammen bauen wir sozusagen die Technologie für den digitalen Euro. Oder eine digitale andere Währung, denn es gibt hohe Nachfrage bei vielen Zentralbanken weltweit nach solchen Technologien.
Wie kann man sich das genau vorstellen? Beim Bitcoin ist es ja so, dass das gemeint wird. Also da müssen komplizierte Rechenaufgaben gelöst werden. Da gibt es einen Wettbewerb zwischen Minern. Wie funktioniert das? Wie entsteht ein digitaler Euro oder ein digitaler Dollar? Wie kriegt man den?
Ist ja bei Ihnen dann auch Blockchain-basiert quasi, oder?
Ja, also zum einen, wir grenzen uns natürlich deutlich ab von den sogenannten Cryptocurrencies wie beispielsweise Bitcoin. Ganz persönlich halte ich den auch nicht für wirklich gut, weil man kann nicht damit bezahlen. Er ist ein Spekulationsobjekt und er wird heute auch sehr viel für Dinge benutzt, die wir eigentlich gar nicht haben wollen in unserer Welt, für kriminelle Transaktionen. Wir arbeiten mit den Zentralbanken zusammen und stellen denen quasi die Infrastruktur bereit, wie sie dann eine digitale Währung implementieren und Umlauf bringen können. Diese Technologie hat Blockchain-Elemente. Aber die basiert nicht vollständig auf der Blockchain. Die ist aus unserer Sicht auch gar nicht notwendig. Und das hat einen bestimmten Grund. Warum soll man jede einzelne Transaktion denn nachverfolgen können? Also wenn wir morgens zum Bäcker gehen und bezahlen, wenn wir den am Zeitungsstand digital bezahlen wollen, ja, den Händler auf dem Obststand, ja, das wollen wir doch gar nicht alles in einer Blockchain haben, die immer länger wird und die immer komplizierter zu prozessieren wird. Gleichzeitig gibt es ja auch Punkte, so etwas wie den Datenschutz. Also man will doch auch gar nicht, dafür gibt es auch Bargeld, jede einzelne Transaktion nachverfolgt haben. Das wollen doch auch die meisten Länder oder Staaten oder Zentralbanken gar nicht. Und deswegen braucht man keine durchgängige Blockchain-Technologie, sondern eine Technologie, die den Umlauf möglich macht, so wie er heute mit dem Bargeld möglich ist, auch anonym. Und man kann dann, und das ist der technologische Vorteil solcher Technologien, ab einer bestimmten Schwelle, sagen wir einfach mal beispielsweise 1.000 oder 2.000 oder 3.000 Euro, sagen, jetzt ist für eine Transaktion ein zusätzliches Identifikationsdokument, beispielsweise ein Ausweis notwendig, dass man bei höheren Transaktionen schlichtweg den Namen hinterlegen muss. Aber alles andere läuft wie beim Bargeld. Und das könnte man mit so einer Technologie, wie wir sie entwickelt haben, sicherstellen und damit in den Umlauf bringen. Damit ist es nicht Bitcoin, und auch nicht 100% Blockchain, hat aber Elemente der Blockchain drin, nämlich dann, wenn es um die Sicherheitsüberprüfung geht. Und so stellen wir uns quasi einen digitalen Bargeldkreislauf vor.
Welche Chance hat das? Also was ich nicht sehe, ist den Vorteil der totalen Transparenz, abgesehen von der Anonymität, die es ja trotzdem gibt im Blockchain, im Bitcoin-System, und der Dezentralität. Also das sind ja Elemente, weswegen das ja von wem auch immer damals erfunden wurde. Ne? Also um so Vertrauenssachen wiederherzustellen in Sachen Geld. In unserem Land gibt das nicht, ist das vielleicht nicht nötig, aber in vielen anderen Ländern ist das Vertrauensproblem da, was die Währung betrifft.
Ja, aber wenn Sie Problemstellungen bestimmter Länder anschauen, nehmen wir mal ein Beispiel Südafrika. In Südafrika haben wir auch ein Unternehmen und wir kennen daher die Problemstellung Südafrikas sehr gut. Wir stellen dort Systeme her für die Zentralbank, für die Prüfung von Bargeld. Wir stellen diese Systeme her, dass die mobilen Operator, also die Telekoms von Südafrika, ihre SIM-Karten oder die eSIM-Systeme an die Kunden bringen, dass die Telefone und die Handsets und die Tablets miteinander kommunizieren können. Und wir sehen auch, welche Probleme die Regierung hatte in Corona-Zeiten, die Hilfen direkt zu ihren Bürgern zu bringen. Es geht überhaupt gar nicht. Bargeld einfach durchs Land zu schicken und dann zu verteilen an die Menschen geht nicht. Mit einer stabilen, sicheren digitalen Währungslösung, fast alle haben mobile Handsets, könnte man den Leuten direkt das Geld auf die mobilen Telefone schicken. Das ist eine Anwendung, die uns in Deutschland nie in den Kopf kommen würde, weil wir ein System haben, das ja über die Banken wahnsinnig gut funktioniert. Solche Probleme gibt es zuhauf in der Welt und dafür suchen die einzelnen Länder Lösungen. Und eine dieser Lösungen ist beispielsweise eine digitale Währung. Also von daher muss man immer wieder gucken, in welchem Stadium ist. Dein digitaler Euro sieht vielleicht etwas anders aus als der digitale Rand in Südafrika. Ich hoffe, dass das plastische Beispiel hat ein bisschen greifbar gemacht, wie so ein Beispiel sein kann, weil ich glaube, in Europa müssen wir europäische Probleme lösen und in Afrika die afrikanischen Probleme. Aber das kann da wirklich helfen.
Ja, also dann wäre es in Afrika auch so, dass ein Konto, Wallet, wie auch immer, dann gar nicht bei einer Bank liegt, sondern direkt bei der, also, oder liegt es irgendwo?
Ja, es liegt quasi als Brieftasche auf dem mobilen Telefon des Bürgers. Und die Zentralbank überweist das Geld direkt hin.
Ja.
Das ist natürlich, das muss man, und ich glaube, da liegt der Punkt von Herrn Weidmann, man muss genau gucken, was hat das für einen Einfluss auf das Geschäftsbankensystem.
Ja.
Wir stellen uns auch vor, also das könnte, unsere Technologie macht das auch möglich, das auch über das Geschäftsbankensystem zu steuern. Dass also die Zentralbank, so wie heute die EZB, die ja die einzigen sind, die Geld schöpfen dürfen, das Geld an die Geschäftsbanken gibt, das Bargeld beispielsweise, und das dann die Geschäftsbanken in Umlauf bringen. So könnte man das auch mit den digitalen Währungen machen. Dadurch könnte man einen Sorgenpunkt wegnehmen, dass das Geschäftsbankensystem beschädigt wird. Denn wir hätten alle ein Interesse daran, ein vernünftiges, gutes Geschäftsbankensystem zu haben in einer so doch, sagen wir, komplexen Volkswirtschaft, wie das beispielsweise Deutschland ist.
Ja, ich hätte auch gerne Bargeld kostenlos, digital. Dafür brauche ich die Geschäftsbanken nicht, aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema.
Ja, aber man könnte ja auch machen, dass Behörden direkt Geld auf
Konto. Ja, aber solange eine Bank dazwischen ist, kostet es Geld.
Sie sind kritisch den Banken gegenüber.
Ja, was den Zahlungsverkehr betrifft, ja. Und vielen anderen Systemen. Und da kommen wir doch zu dem Punkt, was ein digitaler Euro für Europa tun könnte. Wir stehen ja vor diversen Veränderungen, wie IoT zum Beispiel, bestes Beispiel. Sind Sie da auch mit dabei? Solche machen Sie ja Forschungsprojekte, was digitales Bezahlen von automatisierten Vorgängen wie Autos oder. Also da gibt es ja einige Beispiele in der Welt.
Ja.
Also sind Sie auch mit dabei?
Ja, also eine abgewandelte Form des digitalen Bargelds ist natürlich das Bezahlen auf ein sogenanntes Asset. Also das nennt man den Fachbegriff Asset as a Service. Wenn beispielsweise ein deutscher Maschinenbauer seine Maschinen in eine Fabrik nach, sagen wir, Asien verkauft, aber der Kunde will das nicht sofort, also der Käufer will das nicht sofort bezahlen, sondern über die Nutzung bezahlen, dann könnte man ähnliche Technologien, die wären dann allerdings stärker Blockchain-basiert, über die Nutzung der Maschinen direkt zwischen dem Hersteller und dem Käufer hin und her transferieren, ohne große Medienbrüche mit einem solchen System. Da arbeiten wir auch dran. Wir sind natürlich auch dadurch verknüpft, dass wir diese Konnektivität zwischen den Dingen, also was wir machen mit den Telefonen, die SIM-Karten, die wir ursprünglich mal hergestellt haben, die sind ja heute eingebaut. Aber wenn Sie heute Fahrzeuge, Autos anlassen, in der Regel dürfte da auch unsere Technologie drinstecken, denn jedes Auto verbindet sich heute mit dem Netzwerk. Und das ist ja nicht nur das Auto, sondern mittlerweile jede Maschine und jedes Device, was man sich vorstellen kann, das steigt ja massiv an. Und damit gibt es neue Notwendigkeiten, auch das Bezahlen über die Dinge auch zu regeln. Ja? Wenn das Ding quasi geleast wird oder in einer anderen Bezahlform abgewickelt wird, dann könnte man auch die Bezahlvergänge zwischen diesen Dingen herstellen. Da forschen wir auch dran, ja.
Hier eine Info von unserem Partner AVM, dem Hersteller der Fritzbox. Du hast einen Kabelanschluss? Perfekt. Dann hast du die freie Wahl, wie du dein Heimnetzwerk aufbaust. Und mit der Fritzbox Cable findest du definitiv eine, die am besten zu deinem Zuhause passt. Sie ist Modem, WLAN-Router, Steuerung deines Smart Home, Telefonanlage und noch viel mehr. Alles in einer Box. Damit genießt du Höchstgeschwindigkeit am Kabelanschluss. Mehr Infos auf avm.de/kabelhaft.
Okay. Jetzt.
Du hast gerade angesetzt.
Ja, in dem Punkt hätte ich eine Frage, weil Sie ja beide Bereiche abdenken. Das Herstellen von Geld als solches, aber auch den digitalen Bereich. Wo schlägt denn da Ihr Herz stärker drin? Ich meine, Zukunft, ich würde jetzt schätzen mal im digitalen Bereich, und wünschen Sie sich da eher eine schnellere Durchdringung des digitalen Bezahlens in Deutschland?
Ja, also die Frage, wo mein Herz schlägt, ist ganz, ganz schwierig, weil es natürlich in beiden Ecken schlägt. Denn auf der einen Seite braucht jedes digitale System auch irgendwo eine Hardware. Also ohne Hardware läuft doch gar nichts. Ja? Aber ich glaube, darauf ist die Frage weniger bezogen. Ist es vielleicht das Bare oder das Unbare bezahlen? Ich glaube, die Welt, in der wir heute leben, braucht einen guten Mix aus allen. Und wir sollten uns für die Zeit, wo vielleicht der digitale Stecker mal gezogen wird, immer eine Fallback-Position halten und nicht nur aufs Digitale vertrauen. Es wird ja gerade sehr hoch gelobt, aber ich glaube, ein gewisser kritischer Geist sollte in uns bleiben, auch die physische Welt nicht aufzugeben. Und gleichermaßen sehen wir natürlich als Unternehmen, dass die digitale Welt massiv voranschreitet und uns ganz große Chancen bietet im Bereich der Technologien, in denen wir tätig sind. Also überall, wo wir tätig sind, sind wir ja quasi in der physischen Welt und gleichzeitig in der digitalen Welt. Und was wir sehen ist, dass sich die Dinge parallel nebeneinander aufbauen, und wir wollen natürlich die Chancen nutzen und ergreifen. Und deswegen investieren wir natürlich sehr, sehr stark auch in digitale Bezahlmethoden. Wir haben uns jetzt gerade wieder bei einer Firma beteiligt für digitales Bezahlen und Software für Banken, weil wir sehen, dass diese Themen immer weiter voranschreiten, und wir wollen natürlich auch wettbewerbsfähig bleiben und mithalten. Also mein Herz schlägt für beides, um die Frage zu beantworten.
Um das nochmal klar zu machen, dann heißt das, dass Sie sagen, Bargeld wird niemals abgeschafft. Das ist ja mal so die große Angst, die in Deutschland manchmal umgeht. So, dann geht es erst an die 500-Euro-Banknote und jetzt wird über die Centmünzen diskutiert und so weiter und so fort. Aber Sie sagen, das wird auch nicht passieren.
Also ich glaube, dass Bargeld, aber auch genauso unsere physischen Ausweissysteme so schnell nicht abgeschafft werden und auch nicht ersetzt werden. Ich glaube, die bleiben noch, also zumindest für die kommende Dekade. Kann man das für immer voraussagen? Beim besten Willen würde ich mich gar nicht trauen. Aber ich glaube, dass eine Koexistenz von Bargeld, von elektronischen Bezahlen, also von der physischen Karte, die ist auch immer noch ein Sicherheitsanker, und von digitalen Bezahlmethoden natürlich weitergehen wird, und dass das Wachstum bei den digitalen Bezahlmedien, aber auch bei den digitalen Transaktionen natürlich viel, viel schneller voranschreitet und dass die Proportionen sich auf jeden Fall verändern. Aber das Abschaffen sehe ich noch nicht.
Ich würde gerne mal ein bisschen vom Bezahlen jetzt wegkommen. Sie machen ja noch so viel mehr, man könnte ja hier Stunden reden. Sicherheitssysteme, Sie sprachen auch davon, kryptografischen Sicherheitssystemen für die Bundeskanzlerin. Da gab es ja einige Skandale in letzter Zeit. Im Bundestag erinnere ich mich, vor einiger Zeit, ne, wurden gehackt und so. Wie weit sind Sie da involviert? Die ganze Regierung, und machen Sie das nur für die Kanzlerin oder für den Bundestag auch? Wen decken Sie da alles ab? Bundeswehr?
Ja, also erstmal diejenigen, die es einsetzen, decken wir ab. Da ist noch ziemlich viel Potenzial, das weiterzutreiben. Aber man muss das, wenn man es abstrakt betrachtet, immer so sehen, dass der Hacker sich immer die schwächste Stelle aussucht. Ja, also jedes Unternehmen, jede Behörde wird angegriffen, tausendfach täglich. Davon kann man einfach ausgehen. Damit ist immer wichtig zu sehen, wie man die Schutzwelle so aufbaut, dass auch keiner wirklich reinkommt. Und die Angriffe, die Sie gerade erwähnt haben, die gingen natürlich aufs schwächste Glied. Das war ein Laptop, der nicht wirklich gut gesichert war, und so kommt man in Netzwerke rein. Das muss man natürlich verhindern. Genau solche Technologien stellen wir bereit. Die finden auch in den letzten Jahren immer mehr Nachfrage. Und das ist auch wichtig, weil natürlich die Cyberwelt immer weiter zunimmt. Und das IoT, was wir vorhin gesprochen haben, das Internet der Dinge, es wird ja vorausgesagt, dass sich in den nächsten Jahren bis zu 75 Milliarden Dinge, also Autos, Maschinen, Computer, weiter vernetzen. Damit ist immer wichtiger, diese digitalen Schutzzäune zu bauen. Und dafür sorgen wir halt. Und da ist aber noch viel Raum, sich weiter zu verbessern. Wir sind momentan an der obersten Stufe, halt die wichtigen vertraulichen Sachen in Behördenkreisen abzusichern. Da muss man sich auch zu zertifizieren lassen. Also wir gehen ganz strenge Prüfungen durch. Das ist auch gar nicht so einfach, da überhaupt hinzukommen. Was für Deutschland wichtig ist und gleichermaßen für Europa, ist, dass aber auch die industrielle Basis weiter abgeschützt wird. Denn da ist der Schutzzaun noch nicht besonders gut. Unsere vielen Mittelständler. Deswegen, Sie hatten vorhin so nett aufgezählt, was ich alles mache. Das sind alles ehrenamtliche Tätigkeiten, die dazu dienen, die Aufmerksamkeit für digitale Risiken in Deutschland zu fördern, weil die erheblich sind. Also wenn mal unser Energieverteilungszentrum in Süddeutschland lahmgelegt wird, dann werden wir sehen, wie ein Lockdown der noch härteren Natur funktioniert. Da geht nämlich gar nichts mehr und das wäre nicht so schön. Und da müssen wir schon sehr, sehr viel tun. Wir sind auf einem guten Weg, aber wir dürfen nicht aufhören.
Ja, da können wir gleich vielleicht nochmal drauf eingehen. Mich würde mal interessieren, aber woher wissen Sie, wie sicher Ihre Systeme sind? Haben Sie ein paar Hacker bei sich angestellt, die immer probeweise versuchen, Ihre Systeme da zu crashen? Oder wie funktioniert das?
Ja, also wir haben natürlich erstklassige Leute, die wir hier in Deutschland haben, an verschiedensten Standorten. Und die Leute machen auch Wettbewerbe mit. Das sind keine Hacker-Wettbewerbe, sondern es sind Wettbewerbe, wo sich deutsche Unternehmen zusammentun und beispielsweise mit der Universität der Bundeswehr hier Neubiberg gemeinschaftlich Wettbewerbe auszusuchen. Der eine muss den anderen hacken, der eine muss den anderen angreifen in simulierten Umgebungen. Und das trainiert natürlich denjenigen, der den Code macht für die Sicherheitstechnologie. Und das muss man schon machen, um sich in die Lage des Angreifers hineinzuversetzen. Also das braucht wirklich Training und auch ein bisschen so ein Hineindenken, was könnte denn da kommen, sonst geht das gar nicht.
Wenn ich ganz kurz nachfragen darf, wie wichtig ist es da, dass man da ein diverses Team hat oder auch ein Team, was international aufgestellt ist, weil vielleicht ist die Angriffskunst aus anderen Ländern dann nochmal anders als unsere. Ist das etwas, worauf Sie achten müssen?
Ja, mit den Hackern und mit den Angriffen und der internationalen Diversität ist das manchmal so ein Punkt, weil unsere Kryptotechnologie, die kann man nicht so einfach in andere Länder bringen, weil nämlich die anderen Länder dann sagen würden, jetzt öffnet mal euren Code und eure Geräte und wir wollen sehen, was da drin ist und das wollen wir ja nicht. Beziehungsweise unsere Kunden wollen das auch nicht aus gutem Grund. Deswegen kann man das nicht immer beliebig international machen. Im Gegenzug, die Zusammenarbeit der Teams lebt natürlich von Kreativität und der Punkt, den Sie ansprechen, Diversität, das ist ziemlich wichtig, deswegen auch der Austausch mit anderen Unternehmen, dass man nicht nur im eigenen Saft schmort. Das Zusammenstellen von unterschiedlichen Teams, von unterschiedlichen Mannschaften ist immer wieder wichtig, man muss immer wieder durchmischen und durchwürfeln. Wenn Sie fragen, wie da schon der Anteil der weiblichen Belegschaft ist, da können wir natürlich noch viel tun, weil natürlich hier unsere Schwäche in Deutschland hinkommt. Die MINT-Berufe sind da noch nicht so ganz gut. Da müssen wir noch ein bisschen nachholen, weil ich glaube, das könnte sehr, sehr viel Vorteil bringen.
Nee, war jetzt gar nicht der Hintergrund, sondern mehr so die Frage, ob man wirklich, keine Ahnung, sich Expertise Angestellte hat aus dem Ausland, damit man da verschiedene Einblicke hat. Aber Andreas hat eine Frage.
Ja, wo die auch herkommen. Wir hatten ja kürzlich einen Unternehmer aus Ostdeutschland, aus Halle, der händeringend Fachleute sucht und schon Stipendien vergibt in Dresden und in Leipzig, um Leute zu finden. Ja, wo finden Sie denn die Leute? Die müssen ja auch gewisse Sicherheitsvorgaben erfüllen, ne? Also.
Ja, das stimmt. Also wo kriegen wir unsere Leute her ganz konkret? Also wir kooperieren natürlich mit Universitäten an den Standorten, wo wir sind. Und wir haben so ein gemischtes Modell. Wir kooperieren mit größeren Universitäten, wo wir dann mehr Leute aus dem IT-Umfeld kriegen. Aber da ist, Sie haben recht, ein großer Wettbewerb. Wir haben aber auch einige kleinere Universitäten, die uns sozusagen die handgeschnitzten Spezialisten ranziehen, ja, die dann auch bei uns promovieren oder fortgeschrittene Arbeiten machen, schon im Studentenleben, während ihrer Studentenphase bei uns eingegliedert werden. Also da haben wir so 2-3 Modelle, die wir fahren, die eigentlich ganz gut funktionieren. Und dann, ja, glaube ich zumindest, oder ich hoffe es ganz inständig, sind wir ein guter Arbeitgeber und bieten auch interessante Aufgaben an, denn so in den Kernbereichen von Technologie ist die Fluktuation nicht sehr hoch, gerade auch in den Spezialbereichen, wo wir diese hochspezialisierten Anwendungen für die Kryptotechnologie machen. Da bleiben die Leute sehr lange und wir haben aber auch sehr spannende Aufgaben zu bieten.
Also das wäre nämlich meine nächste Frage. Haben Sie einen Zaun drum, dass die Leute nicht abhauen? Oder Sie bezahlen gut, eins von beiden. Ne?
Ja, also ich sag mal, wir bemühen uns wirklich auch ein guter Arbeitgeber zu sein und ich hoffe, das gelingt uns auch immer. Das weiß man ja nicht immer, wenn man nicht jeden Tag da so drin ist, aber wir möchten schon gerne ein guter Arbeitgeber sein.
Sie haben ja eben schon anklingen lassen, dass der Mittelstand mehr tun muss für IT-Sicherheit. Wie gefährdet ist denn unsere Industrie? Ist die da noch sehr lax unterwegs, sehr sorglos?
Ja, es gibt ja vom BSI, von der Bundesanstalt für Sicherheit in der Informationstechnik, als nachgelagerte Behörde des Innenministeriums einen jährlichen Bericht über die Gefährdungslage in Deutschland. Der ist auch abrufbereit. Ich empfehle ihn immer zu lesen. Der ist natürlich dann schon ganz schön lang. Aber er sagt, dass diese Bedrohungslage stetig steigt mit der Anzahl der zunehmenden Digitalisierung. Und da müssen wir schon tun, gerade unsere industrielle Infrastruktur ist da hervorzuheben, denn wenn man auf Maschinen zugreifen kann, kann man vielleicht auch auf Konstruktionsprogramme, vielleicht aber auch auf Intellectual Property zugreifen. Dann kommen wir in Punkte, die nicht nur mit Kriminalität, sondern auch mit Spionage zu tun haben. Und da sollten wir uns einfach grundlegend mehr schützen. Da ist großer Raum für Verbesserung. Und das weiß ich aus meinen Tätigkeiten bei der Allianz für Cybersicherheit, vom Bitkom, und den anderen Dingen, die ich, wie gesagt, ehrenamtlich mache, um das einfach ein bisschen mehr in die Aufklärung zu bringen. Da ist Handlungsbedarf.
Wenn man sich bei Ihnen auf der Webseite so umschaut, dann entdeckt man ja viele, viele Sachen, auch viele Technologien, die Sie mit befeuern, ne? Biometrie, künstliche Intelligenz, Quantenkryptographie und was nicht alles. Wie bleibt man da noch fokussiert auf die richtigen Technologien für die Zukunft? Weil Ihre Geschäftsfelder ändern sich ja quasi täglich dann. Ich meine, Sie müssen ja jetzt gucken, was machen wir denn in 5 Jahren? Was machen Sie in 5 Jahren bei Giesecke und Devrient?
Ja, da haben Sie einen ganz guten Punkt. Da müssen wir uns tatsächlich immer mit auseinandersetzen. Die Frage ist auch gar nicht so ganz leicht zu beantworten, weil ja wirklich sehr, sehr viel kommt und auch nicht nur aus Deutschland kommt, sondern aus dem internationalen Umfeld. Was wir deswegen eingerichtet haben, ist auf der Gruppenebene, wir haben ja viele Teilunternehmen, ein Technology Office, also so wie das auch andere Unternehmen machen. Und unser Chief Technology Officer macht nichts anderes, als Technologien zu scouten, als die Experten unserer gesamten Unternehmensgruppe miteinander zu koordinieren zu den Fachthemen, weil ja nicht nur in einem Bereich, sondern meistens in Mehrfachbereichen Quantenkryptographie, Kryptographie als solches, Verschlüsselung, aber auch Biometrie relevant ist. Das machen wir auf der einen Seite. Und wir haben zum anderen eine G&D Ventures gegründet, die nichts anderes tut, als den gesamten Venture-Markt nach neuen Technologien und Beteiligungsmöglichkeiten für Giesecke und Devrient durchzuscreenen. Und wir beteiligen uns halt bei kleinen Unternehmen mit vielversprechenden Technologien, beispielsweise im Bereich künstliche Intelligenz, weil wir glauben, dass wir ohnehin nicht alles selbst machen können. Deswegen müssen wir auch bei kleineren Unternehmen einsteigen. Also für die digitalen Währungen, um das kurz zu erwähnen, haben wir uns jüngst bei einem Schweizer Unternehmen beteiligt. Das heißt Metaco. Und Metaco stellt im Kern für digitale Währungen die digitalen Tresore her. Ja, das ist eine so eine Idee, weil wir sagen, wir können nicht alles machen, aber wir müssen an die Ideen rankommen, die andere haben. Deswegen haben wir uns einfach nur mit einer Minderheit beteiligt und suchen jetzt auch noch auf der Arbeitsebene die Kooperation. Metaco hat einen Vorteil, wir haben einen Vorteil.
Gibt es da eine Technologie, die für Sie besonders hervorsticht, die so in den nächsten Jahren besonders wichtig wird, oder ist es eher die Kombination aus allen?
Ja, ich glaube, es ist eine Kombination aus Themen. Ich glaube, dass der Bereich Cloud und Cloud-Infrastrukturen, Cloud-Sicherheit sehr wichtig werden wird. Wenn alles sozusagen in die Wolke geht und immer mehr Unternehmen ihre Daten dort reinlegen, wird auch die Sicherheit in der Cloud sehr wichtig werden. Das verheiratet sich natürlich mit den Themen IoT und Internet der Dinge und die Verknüpfung von Themen und die Sicherheit. Und das gleichermaßen braucht immer leistungsfähigere Rechner. Und das wiederum betrifft dann den Bereich, den Sie angesprochen haben, die Quantenkryptographie. Und diese drei Bereiche muss man gemeinschaftlich mit den dann entstehenden Daten, also künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, Data Analytics verknüpfen. Und damit hat man eigentlich die 4 Top-Themen, die uns massiv beschäftigen.
Frau Mal, zur letzten Frage. Die eine Frage noch unterbringen, die ich eigentlich stellen wollte noch. Ich bin noch nicht sicher, wie ich sie stelle, aber ich will ja Giesecke und Devrient auch nicht damit vergleichen, aber ich will trotzdem die Frage stellen, weil Wirecard ja im ähnlichen Bereich tätig war. Ja, wenn man mal das jetzt braucht, wie viel Schaden hat das angerichtet? Weil Wirecard hat ja auch mit Bezahlsystemen und so weiter, ja, es war ja Das war ja unsere Zukunft. Und jetzt ist das passiert. Was ist das? Ist das ein Rückschlag für das Thema, für Sie? Oder ist das für Sie eher ein Vorteil, sagen, jetzt können wir hier durchmarschieren?
Ja, also erstmal sind die Unternehmen, glaube ich, gar nicht vergleichbar. Und was ich an dem ganzen Fall sehr bedauerlich finde, also ich bin ein wenig entsetzt oder enttäuscht, was abgelaufen ist und dass es überhaupt so ablaufen konnte für den Standort Deutschland. Das ist, glaube ich, keine Werbung. Und leider Gottes zieht das jetzt wieder einen riesen Rattenschwanz an potenziell mehr Regulierung nach sich, obwohl die meisten Unternehmen wirklich gute Governance haben in Deutschland. Also wenn ich mit vielen meiner Kollegen rede, alle bemühen sich wirklich einen ganz, ganz guten Job zu machen und sind weit weg von Themen, die dort passiert sind. Also das muss ich sagen, finde ich sehr bedauerlich. Auf der anderen Seite zeigt es auf, dass man beim Bezahlen, insbesondere in der digitalen Welt, einfach wirklich aufpassen muss. Es ist ein riesengroßes IT-System, was da geschaffen ist, mit ganz, ganz vielen Schnittstellen. Und es braucht die notwendige Sicherheit und es braucht auch die notwendigen Prüfungen, damit das ordentlich läuft. Denn es ist das Geld der Menschen, das da durchläuft. Ja. Und deswegen muss es sicher sein. Und es braucht, ja, ich benutze mal den Begriff, eine gewisse Ethik in der Governance, dass solche Themen funktionieren.
Bei Geld hört die Freundschaft auf.
Ja. Unsere letzte Frage ist die nach einer Schulnote, sehr gut bis ungenügend in dem Bereich des Gastes, also in Ihren Bereichen, Herr Wintergerst. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben jetzt über sehr, sehr viel gesprochen, das können wir, glaube ich, nicht alles in einen Topf werfen, oder?
Ja, wie steht Deutschland da? In dem Sachen Sicherheit, Geldsystem, also digitales Geldsystem, also wie stehen wir da? Sind wir da Vorreiter in dem Punkt? Ich vermute mal, wenn ich sehe, wo Sie überall in wie vielen Ländern Sie tätig sind, sagen Sie wahrscheinlich ja, aber so über Deutschland bezogen mal.
Ich glaube, ich würde das schon ein bisschen kritischer betrachten wollen. Ich glaube, dass wir in Europa, in Deutschland, eine wirklich hervorragende technologische Basis haben und wo wir einfach nicht so gut sind, das schnell umzusetzen und das auch wirklich dann in vermarktungsfähige Produkte zu bringen.
Haben wir noch nie gehört, sowas. Haben wir öfter.
Das haben Sie noch nie gehört, ja. Also der Beispiel des digitalen Euro ist so ein typischer Fall. Also wir hätten Technologien in Europa, die das ermöglichen, das auch hier einzuführen. Und ich fürchte mich ein wenig vor der langen Debatte, die es braucht, um da überhaupt hinzukommen. Und das ist und bleibt so ein bisschen der Punkt von Europa.
Aber ist denn, jetzt nochmal darauf zu kommen, weil Sie sagen digitaler Euro, aber es hat nicht so einen gravierenden Eingriff in eine Gesellschaft, so ein digitaler Euro, so eine Kryptowährung, die eine gewisse Zeit braucht. Das ist nicht wie ein neues Buch einzuführen oder einen Computer anzuschaffen, sondern das ist ja was grundlegend Neues.
Ja, also ich denke, dass wenn wir in Deutschland weiter vorne mitspielen wollen, müssen wir Technologien und solchen Dingen etwas offener gegenüber sein. Man muss ja auch nicht alles direkt flächendeckend einführen. Ja. Einen digitalen Euro kann man irgendwo testen und prüfen, so wie das der Lebensmittelhandel mit neuen Produkten auch macht. Man sucht sich eine Testregion aus. Ja, man macht das nicht von vornherein überall flächendeckend. Ja. Aber die Offenheit, so etwas überhaupt mal anzunehmen und auch zu testen, bevor man erst wieder sehr lange debattiert, könnte allen helfen, etwas schneller voranzukommen. Das wären kleine Mittel, die aus meiner Sicht sogar machbar sind.
Jetzt müssen Sie nur noch die Note sagen, die hatten Sie eben noch nicht genannt.
Die Note?
Ja, die Note.
Ja.
Und das sind die Schulnoten von 1 bis 6,
genau,
die ich da verteilen kann.
Und genau.
Die 1 ist, wir sind sehr gut und die 6 ist, wir sind sehr schlecht.
Sehr, sehr ungenügend.
Wir sind nicht dabei.
Genau.
Ja, dann gebe ich uns eine 2 in der technologischen Fähigkeit und eine 5 in der Vermarktung.
Ja, das ist ja noch eine Spanne. Dann treffen wir uns irgendwo bei einer 3- und da ist ja noch Luft nach oben, würde ich sagen.
Ja, alles andere wäre ja auch zu positiv.
Genau. Ralf Wintergerst, vielen Dank.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank an Sie. Dankeschön.
Audio Now.